HR Info. Funkkolleg Ernährung extra.
Mit Judith Kösters. Ernährung, Essen, das ist etwas sehr Persönliches. Und zugleich ist Essen hochpolitisch. Nahrungsmittelkonzerne, Marketingstrateginnen, Politiker, wer bestimmt, was wir essen? Und andersherum, wie stark bestimmen wir mit unseren Ernährungsentscheidungen, was und wie produziert wird? In der heutigen Funkkolleg-Extra-Ausgabe spricht Anne Bayer mit der Nachhaltigkeitsforscherin Nina Langen. Nina Langen ist Professorin an der TU Berlin und beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Umweltfolgen der Ernährung messen kann. Wie also eine Art Nachhaltigkeitspreisschild für Nahrungsmittel aussehen könnte. Außerdem geht es in dem Gespräch um Kantinengewohnheiten, Insektenburger und letztlich um die große Frage, wie gesellschaftliche Veränderung passiert und wo sie beginnt.
Kann, sagen wir mal, der Klimawandel oder vielleicht einfach auch eine bessere Zukunft für uns alle entstehen, indem ich jetzt als Einzelne auf mein Salamibrötchen verzichte?
Ich glaube, das ist ein guter Start, darüber nachzudenken bei den ganz alltäglichen Dingen und sich bewusst zu machen, dass genau dieses Kleine, der Wasserverbrauch, das Essen hier, welches Trinkwasser ich nehme, ob ich das mir selber aus dem Hahn hole oder nicht, ob ich das aufbereiten möchte oder nicht, ob es ein Salami-Brötchen ist oder ein Vollkornbrot mit einem Aufstrich oder mit Obst und Gemüse zusammen, das ist die relevante Frage, die man sich jeden Tag selber stellen darf. Und das macht nicht den größten Beitrag zum Klimawandel. Also das sollte einem klar sein, dass nicht das eine Salami-Brötchen am Ende was ändert. Aber die vielen Salami-Brötchen vieler Menschen zusammen, die machen dann doch den Unterschied. Und das Schöne beim Salami-Brötchen ist, dass man da ja dann auch schon relativ weit ist mit seinem Gedanken und der Bewusstseinsbildung. Denn für viele Leute bedeutet die Fleischreduktion ja den Verzicht auf den Sonntagsbraten oder das Schnitzel. Und zu sehen, dass es aber um Aufschnitt geht, um diese kleinen Dinge wie die Leberwurst, das ist doch nochmal eine ganz andere Transferleistung. Und wenn man die schon mal gemacht hat, ist man einen guten Schritt weiter.
Wie könnte denn dann ein anderes Menü aussehen? Also sozusagen, sagen wir mal, ein Weltrettungsmenü.
Ja, das sollte umfassend nachhaltig sein. Und da geht es dann nicht mehr nur darum, dass man sich auf CO2 fixiert als einen Indikator für Umweltwirkung, sondern dass man auch den Material Footprint, den Wasserverbrauch, Landnutzung, Biodiversitätsbeitrag mit in den Blick nimmt, genauso wie Gesundheitsindikatoren. Also nachhaltig muss ja immer auch die Gesundheit und das Ökologische miteinander verbinden und dann das Soziale noch bedenken. Also dann die Frage der Arbeitsbedingungen hier und dort, wo produziert und verarbeitet wird, können Menschen von dem leben, was sie produzieren. Und wenn ich das dann in Blick genommen habe, dann bin ich auch bei der ökonomischen Dimension, die bei Nachhaltigkeit genauso wichtig ist. Also es muss auch ein Gericht sein, dieses Weltrettungsmenü, was die Menschen mögen und deshalb auch nachfragen und mit dem man auch Umsatz erzielen kann. Sonst eignet sich's nicht für die Weltrettung.
Aber ist es nicht eine unheimlich große Verantwortung, die ich dann so als Einzelne aufgebürdet bekomme und dass ich dann vor dem Regal stehe letztendlich und überhaupt nicht mehr weiß, was ich jetzt noch einkaufen bzw. konsumieren soll?
Das ist keine leichte Entscheidung, die man trifft, wenn man sich für Nahrungsmittel entscheidet. Also diese ganzen Konsumentscheidungen, die wir haben, sind nicht trivial. Und da zeigt sich dann auch, dass Konsumentinnen oft noch nicht genug Informationen haben, auch um eine bewusste Entscheidung treffen zu können, die im Einklang mit den Präferenzen steht. Also erstmal müsste man dann auch sich bewusst sein, was für einen selbst die wirklich relevanten Entscheidungskriterien sind. Und für den einen ist das Soziale wichtiger als das Ökologische. Und beides müsste sich direkt am Point of Sale, am Produkt auch deutlich zeigen. Das heißt, man braucht ein Indikatorsystem, was leicht verständlich dort ausgezeichnet ist, wo das Produkt gekauft oder konsumiert wird. Und das haben wir so in dem Maße noch nicht. Und oft fehlen uns auch Informationen, also jetzt auch uns Wissenschaftlerinnen. Wir wissen noch nicht alles in Bezug auf Materialverbräuche und auf Ressourcenintensität. Und wenn es jetzt um sowas geht wie die nachhaltige Speise, beispielsweise außer Haus, dann muss man was über die Rezeptur wissen und über Lieferwege. Und auch da sind oftmals die Hersteller selber noch gar nicht komplett im Bilde, woher sie was beziehen und welche Charakteristika einzelne Inhaltsstoffe haben. Sodass es für den Konsumenten am Ende kein leichtes Spiel ist zu entscheiden. Aber nur weil es nicht einfach ist, heißt es ja nicht, dass wir es nicht versuchen sollten, bestmöglich zu gestalten.
Welche Informationen, die Sie gerade angesprochen haben, fehlen Ihnen denn als Wissenschaftlerin, um das Ganze besser einordnen zu können?
Sind ganz oft wirklich die Informationen zu Ressourcenverbräuchen, zu Biodiversitätswirkung auf der Erzeugerstufe und dann über die ganze Supply Chain, über die ganze Wertschöpfungskette hinweg auf der einzelnen Produktebene. Also man hat sehr viel Untersuchungen beispielsweise schon zu Äpfeln gemacht, wann ein Apfel nachhaltig ist, wo er herkommen kann im Winter, im Frühjahr, was es mit der Lagerung hier zu tun hat unter CO2-Begasung versus dann der neuseeländische Apfel, der aber über das Schiff, mit dem Schiff angeliefert wird. Und da zeigen sich große Unterschiede, je nach Jahreszeit, je nach Sorte, je nach Land, wo es herkommt. Und das dann transparent zu machen auf Ebene des einzelnen Produktes, ist überhaupt nicht einfach. Und die Rechner, die wir entwickeln, die müssen solche konkreten Daten haben. Also da müsste man wissen, es war ein Apfel aus dem alten Land und der ist im März gegessen worden und dann hatte er eine andere CO2- und Klimabilanz, als wenn der schon im August gegessen worden wäre, als er gerade geerntet worden ist. Mhm. Und genau diese wirkliche Differenziertheit in den Daten, die ist oftmals noch nicht vorhanden.
Das heißt, man kann gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass Bio-Lebensmittel tatsächlich besser in puncto Klimaverträglichkeit abschneiden als herkömmliche. Also da muss man einfach jedes Mal genau differenzieren.
Ja, genau. Das Schöne bei Bio auch da ist, ne, es adressiert ja mehr als nur Klima. Also da geht es auch um Biodiversität, um Bodenschutz, um Wasserschutz, um möglicherweise andere Arbeitsbedingungen, andere Tierhaltung. Es ist einfach ein komplexeres Thema als nur diese Reduzierung auf den einen Faktor Klimawirkung. Und da gibt es schon sehr viele Studien, die zeigen, dass die umfassende Leistung von Bioprodukten nachhaltiger ist als die von konventionellen. Aber in Bezug auf den einen Kriterienaspekt CO2 muss man sich dann sehr genau angucken, wann ist dieses Produkt erzeugt worden, unter welchen Bedingungen, war es im Glashaus oder nicht, musste beregnet werden oder nicht. Also die Fragen, die man sich bei jedem Produkt stellen muss, kann man da bei Bio dann auch stellen. Aber es ist klar, dass dadurch, dass weniger fossil oder kein fossiler Dünger eingesetzt wird beispielsweise, da schon mal ein großer Beitrag auch zur Klimaschonung geleistet wird.
Gibt es denn so einen Richtwert, an dem man sich orientieren kann, wie viel CO2 jeder Mensch insgesamt pro Jahr hervorrufen darf, um den Klimawandel aufzuhalten?
Also das, was bekannt ist, ist, dass das Umweltbundesamt etwa 2,5 Tonnen pro Person und Jahr für umweltverträglich hält. Und da liegen wir in Deutschland mit rund 11 Tonnen deutlich drüber.
Aber gibt es denn sozusagen, wenn Sie sagen, wir liegen mit 11 Tonnen deutlich drüber, wie viel Anteil davon dann die Ernährung spielt?
Ja, also man rechnet mit rund 15%, die Ernährung da bei den Treibhausgasemissionen macht. Wenn man jetzt aber auf die Ernährungsindustrie beispielsweise als Ganzes und den Gesamtressourcenverbrauch guckt, dann sind wir bei anderen Zahlen, dann rechnet man mit ungefähr 28% für ganz Europa, was dazu geschrieben wird, wenn die landwirtschaftliche Erzeugung der Lebensmittel dabei ist. Das sind jetzt auch Daten dann vom Umweltbundesamt. Und insgesamt ist es so, dass der Bereich der Ernährung nach Mobilität und Bauen, Wohnen einer der drei ressourcenintensivsten Sektoren ist. Und deshalb macht es auch Sinn, sich den anzuschauen. Und das Schöne ist jetzt, anders als Mobilität, ist dieses Handlungsfeld Ernährung eins, was jeder Einzelne doch einfacher verändern kann, als beispielsweise jetzt den Weg zur Arbeit. Da kommt es drauf an, ob es die Infrastruktur gibt, ob ich mir erlauben kann, irgendwo anders hinzuziehen, ob ich mir erlauben kann, meinen Job zu wechseln oder den Beruf. Das ist deutlich komplexer noch, als zu entscheiden, ob ich ein Brötchen mit Aufstrich A oder B essen mag.
Jetzt wird ja viel an Alternativen geforscht, zum Beispiel auch, was die Insekten betrifft. Insektenburger war ja jetzt oder ist immer mehr im Kommen. Es gibt mittlerweile auch Supermarktketten, die Riegel aus Protein von Insekten beinhalten. Wie sinnvoll sind solche Forschungen bzw. auch Alternativen?
Also Forschung ist immer sinnvoll, wenn es darum geht, Alternativen zu finden, die das Leben nachhaltiger machen. Von daher gar keine Scheuklappen aufsetzen. Jetzt sind Insekten ja auch gar nicht, also ein Lebensmittel, was in anderen Kulturkreisen doch auch standardmäßig gegessen wird. Das ist jetzt nur bei uns in Europa oder in Deutschland auch was eher Fremdes, ist aber nicht in allen Kulturen fremd. Und jetzt kommt bei Insekten wahrlich darauf an, auch wie sie gefüttert werden. Also die Art der Fütterung ist da der entscheidende Faktor. Und wir können davon ausgehen, wenn sie auf Reststoffen, auf nachhaltigen gezüchtet werden, jetzt beispielsweise Gemüse- und Obstabfälle oder Cateringresten, dann wären sie eine gute Alternative zu anderen Produkten. Das ist derzeit aber nicht erlaubt. Also die so Cateringreste oder Obst- und Gemüseabfälle sind nicht zugelassen für die Fütterung von Insekten, die dann auch in die Nahrungsmittelproduktion gehen sollen. Mhm. Und deshalb ist das der entscheidende Faktor. Also wie werden sie gefüttert?
Und was werden sie denn dann gefüttert?
Also wenn sie mit klassischem Futter gefüttert werden, was auch Hühner kriegen, dann ist es CO2-bilanzmäßig nicht mehr ganz so vorteilhaft. Und im Moment ist das offenbar der Fall.
Sie haben ja gerade angesprochen, in anderen Ländern ist das ja ganz normal, dass man Insekten isst. In Thailand zum Beispiel, aber hier wird es eben oft als eklig angesehen. Also ich selber müsste mich auch tatsächlich überwinden. Mhm. Aber wie ist das denn, kann man das schaffen, so ein Bewusstsein dafür, dass sich das ändert? Oder wie kann man das schaffen?
Es hat schon auch was mit Typen und Marketing natürlich am Ende auch zu tun. Also für viele Leute ist es einfach auch interessant, was Neues zu probieren und was anderes auszuprobieren. Die sind da dann gar nicht so skeptisch. Diese Food-Neophobie, das Angst, was Neues zu probieren, hat gar nicht jeder Mensch. Und was wir jetzt beispielsweise auch schon ausprobiert haben in kleinen Verbraucherinnenstudien, ist die Frage des Framings. Also welche Geschichte erzähle ich um dieses Insekt drumherum, um den Mensch zum Probieren zu bringen, um erstmal diese erste Scheu zu überwinden. Und was man jetzt sehen kann in Bezug auf die Burger-Patties, die aus Insekten angeboten werden und auch die also diese von Ihnen erwähnten Proteinriegel, da sieht man, dass eine sportaffine Gruppe, Zielgruppe doch durchaus bereit ist, aufgrund dieser hohen Eiweißverfügbarkeit da das Produkt auch zu nehmen. Also es hat wirklich damit zu tun, welche Einstellungen und welche Präferenzen bei den Konsumenten dann auch getriggert und angesprochen werden durch das Marketing.
Also das heißt, man kann da durchaus was verändern. Also ich habe mir auch das Stichwort Nudging aufgeschrieben. Das heißt irgendwie, dass man versucht, irgendwie Leute dahin zu bringen, auch tatsächlich ein bestimmtes Produkt zu essen und nicht ein anderes. Ja. Wie funktioniert das denn genau?
Nudges sind ja Stupser in die eine Richtung, die man als besonders förderlich identifiziert hat. Und das sollte im Einklang mit den Präferenzen auch der Konsumenten liegen. Und das Schöne bei Nudging ist, es ist jetzt kein Verbot. Es ist ein Stups in eine Richtung, aber der Konsument hat immer die Möglichkeit, sich auch dagegen zu entscheiden. Und im Bereich der Nachhaltigkeit und nachhaltiger Ernährung kann man ganz unterschiedliche Nudges ausprobieren. Die wurden in unterschiedlichen Studien auch schon probiert. Und es würde jetzt beispielsweise reichen, das nachhaltige Produkt an der Verkaufstheke anzubieten, an der klassischerweise am meisten verkauft wird. Also jeder Supermarkt, jeder Gastronom weiß ja, an welcher Ausgabestelle was besonders gut läuft. Und da jetzt das nachhaltige Gericht hinzustellen und darauf zu hoffen, dass Leute einfach regelmäßig an diesem einen bekannten Ort vorbeigucken und nehmen, was es da gibt, ist ein Anfang. Man könnte aber auch damit agieren, dass man ein Gericht als Lieblingsgericht bezeichnet beispielsweise, und dann werden soziale Normen auch angesprochen, dass man so denkt, also das Lieblingsgericht des anderen, das kann ja nicht so schlecht sein. Das sind ja andere interessante Schmecker und vielleicht auch meine Freunde und Freundinnen, die das also gewählt haben, dieses Lieblingsgericht, und dann probiere ich das auch. Oder aber man geht so eine Selbstverpflichtung ein, also dass man in der Woche zuvor sich entscheidet, welches von drei Gerichten man in der nächsten Woche haben möchte. Und wenn man sich dann für ein nachhaltiges Gericht entschieden hat, nimmt man das vielleicht auch die Woche danach. Also es gibt total unterschiedliche Nudging-Möglichkeiten, und unterschieden wird ja dann zwischen diesem unbewussten Nudging Typ 1, wie ich es gerade jetzt beschrieben habe, aber auch kognitiv anspruchsvolleren Ansätzen, Nudging Typ 2, also wo man mit Informationen auch arbeitet und Labels oder Symbole zeigt, die so ein bisschen Ampelsymbole auch gehen, sodass man sehr leicht an einem Produkt erkennen kann, ob rot oder grün. Und Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Jetzt fällt mir da gerade ein, das Gespräch, was ich mit einem vegan ernährenden Menschen geführt habe. Der hat mir gesagt, er muss sich manchmal schon Sachen verkneifen, aber er weiß, wenn er da konsequent ist, dass sich dann auch das Angebot letztendlich verändert. Und das hat er in seiner Region auch schon festgestellt. Er wohnt sogar irgendwo auf dem Land. Also heißt das, ich kann mit meinem eigenen konsequenten Verhalten tatsächlich auch die, sage ich jetzt mal, Gastronomie oder auch die Kantine oder so dazu bewegen, ein anderes Angebot zu schaffen, oder funktioniert es andersrum, dass die Kantine erst so ein Angebot schaffen muss und dann dementsprechend dann auch die Nachfrage steigt?
Es gibt klassischerweise beides, ne? Push und Pull. Prinzipien, wie sie ja im Marketing genannt werden. Also es ist so, dass die Hersteller und die Anbieter von Produkten die gerne verkaufen möchten. Das heißt, die möchten Bedarfe schaffen oder auf Bedarfe reagieren, die es schon gibt. Und im Bereich Nachhaltigkeit konnte man in den letzten Jahren schön sehen, dass die Konsumentinnen mit ihrer Forderung nach nachhaltigen Produkten auch einen Wandel bewirkt haben. Also wenn man sich die aktuellen Absatzdaten nur von Bio auch anguckt, dann steigen genau die weiter an und auch insbesondere in den klassischen Supermärkten, die dafür ja zu Beginn gar nicht bekannt waren. Und man sieht, dass die reagieren darauf, dass die Konsumentinnen äußern, dass sie diese Produkte wollen, und wenn die sie dann auch noch nachfragen, dann sind sie natürlich bestätigt. Und klar, es ist aber auch so, dass wenn sie jetzt mittags nur eine Kantine haben in der Nähe und da möchten sie hingehen, dann sind sie erstmal darauf angewiesen, auch dass jetzt dieser Betreiber darauf reagiert und ihnen ein nachhaltiges Gericht gibt. Und nicht jeder, der dem vorher bewusst war, dass er gerne mal was Veganes oder Vegetarisches probieren möchte und das aktiv gefordert hätte, probiert es dann nicht auch. Also es ist oft so, dass Leute dann durch das Angebot wirklich aufmerksam werden und sehen, das schmeckt mir und das möchte ich ausprobieren und dann auch zu begeisterten Kundinnen werden. Also es ist beides, ne? So kann sich keine Seite zurücklehnen. Alle sind da gleichermaßen in der Pflicht, für Nachhaltigkeit auch einzustehen.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, von Ihren Forschungen her, ist da die Wirtschaft oft schon weiter als die Politik?
Ja. Ja, also zumindest bei den Praxispartnern, die wir in unseren Projekten jetzt auch hatten, war es so, dass die eine sehr große Offenheit und großes Interesse an Nachhaltigkeit hatten. Die wollten unterschiedliche Nudges ausprobieren. Die wollten wissen, wie klimafreundlich ist ihr Essen, wie nachhaltig ist ihr Essen, was können sie verbessern in den Rezepturen, was müssen sie wissen von ihren Lieferanten, um was auszeichnen zu können. Die wollten Labels ausprobieren. Also diese Scheu, die ganz oft vorgeschoben wird, auch, dass die Branche da Absatzverluste fürchtet und auch direkt hinnehmen müsste, die konnten wir bei unseren Praxispartnern jetzt erstmal nicht erkennen. Aber natürlich waren das auch die sich da jetzt erstmal, die nach vorne gegangen sind und mit uns Sachen ausprobieren wollten. Aber die gibt es durchaus. Also die Wirtschaft ist ein sehr dynamischer Ort. Und das ist ja jetzt auch nicht eine abstrakte Größe, sondern die ist ja von Menschen gelebt und gemacht, die darin arbeiten. Und das sind ja genau die Leute, die auch nachhaltige Produkte konsumieren möchten. Mhm. Von daher wundert mich nicht, dass das sehr weit schon gedrungen ist. Mhm.
Welche Technologien oder auch gesellschaftlichen Initiativen oder auch, wie Sie gerade angesprochen haben, Geschäftsmodelle könnten sich denn zu den großen Nachhaltigkeitsinnovationen der Zukunft entwickeln?
Mir fällt lustigerweise gar nicht das eine konkrete ein, von dem ich glaube, dass es mal die Welt beherrscht und sich ausbreitet, wie wir das von multinationalen Unternehmen oder Initiativen auch kennen. Ich glaube auch gar nicht, dass die Größe das Interessante ist, sondern die Vielfalt und dann auch die Angepasstheit auf die Kontexte, und dass das die große Chance für Beteiligung und dann auch Erfolg ist. Denn es kommt ja darauf an, dass die Menschen aktiv werden können in Graswurzelbewegungen, bottom-up, dass sie entscheiden, was sie wichtig finden und wie sie was ausgestaltet haben möchten. Und daraus ergeben sich dann auch größere Unternehmen. Und ob die dann für ein nordeuropäisches Land funktionieren oder für Nordeuropa oder für ganz Europa oder vielleicht dann auch weltweit, das muss man sehen. Das finde ich jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive gar nicht relevant, sondern viel relevanter, dass es Möglichkeiten der Beteiligung gibt von den Menschen vor Ort und dass jede sich da entfalten kann und es wirklich angepasst auf die Bedarfe der Menschen sich entwickelt.
Also das würden Sie jetzt so Skeptikern sagen, die meinen, naja, was soll ich denn tun? Es gibt so viele andere Faktoren, die den CO2-Ausstoß weltweit vorantreiben. Dann ist es doch egal, ob ich jetzt alleine was ändere oder an meinem Essverhalten konkret was verändere. Mhm. Ich kann doch weiter zu McDonald's gehen und da mein Burger essen und es ist doch eigentlich, ist doch egal. Was würden Sie so jemandem entgegnen?
Nein, dass gerade dieser Anfang, den man macht und dass man zeigt, man ist einer von vielen, denn man ist ja gar nicht allein. Es sind ja sehr viele Menschen, die sich Gedanken machen und die anfangen, Ernährung umzustellen, die Prosumentinnen werden, die sich engagieren, ihr Essen selber machen. Bei Urban Gardenings oder bei Community Supported Agricultural Bewegung. Es gibt total große Vielfalt. Das heißt, man ist da nie allein. Und das Schöne ist ja auch, dass Politik irgendwann anfängt, es wahrzunehmen, dass sich da was etabliert. Und dass da eine Stimme auch erhoben wird. Und früher oder später wird Politik reagieren, so wie Wirtschaft schon auch sehr viel schneller ja reagiert auf diese Wünsche, die da geäußert werden von den Konsumenten. Und dann kommen die Themen auf die große Agenda und dann wird sich was ändern. Wenn man denkt, man kann die anderen machen lassen und man wartet darauf, dass schon jemand anders Großes aktiv wird, dann dauert es zu lange. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Mhm. Da wird keiner voranschreiten, wenn es nicht jeder Einzelne macht.
Welche Rolle spielt denn da die Bildung bei dieser ganzen Entwicklung?
Bildung ist immer ein wichtiger Punkt. Also es kommt auf Kompetenzen an. Man muss wissen, warum es sich lohnt zu handeln. Man muss Zusammenhänge natürlich verstanden haben, damit es einfach wird, auch die eigene Relevanz zu erkennen für einzelne Dinge. Und Bildung ist ein Schlüssel dafür. Aber was wir auch in den vielen Projekten einfach gesehen haben, Bildung ist nicht alles. Also es müssen auch Verhältnisse anders sein. Das heißt, Nudging ist ein guter Ansatz. Also wenn wir wissen, Menschen haben Einstellungen und Werte und sie haben die Informationen dazu, dann ist es gut, dass auch die Verhältnisse, die Choice Architecture so gestaltet ist, dass sie die nachhaltige Wahl, die einfache ist, dass sie das nachhaltige Produkt finden. Das hat das ist genauso wichtig, wie dass sie wissen, welches das bessere Erzeugnis ist. Das nur zu wissen, aber es nicht verfügbar zu haben, das hilft ihnen nicht. Das heißt wirklich das Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Bildung. Und Bildung, da muss man dann auch nochmal gucken, was meint man drunter. Also ich finde es wichtig auch zu sagen, nicht jede Entscheidung treffen wir rational. Also es gibt viele Bauchentscheidungen, wir verlassen uns auf Heuristiken, auf Daumenregeln. Und das uns bewusst auch zu machen, wann wir gerade uns beeinflussen lassen, von anderen Dingen und dann aktiv vielleicht auch gegenzusteuern oder aber sich selbst zu nudgen, um in eine nachhaltige Richtung zu gehen. Das sind vielfältige Punkte, die werden jetzt klassischerweise in der Ernährungsbildung noch nicht so beobachtet. Das heißt, da brauchen wir auch sicherlich eine Ernährungsbildung 4.0, eine, die anders ist, die nochmal ganz andere Facetten aufmacht. Und dann sind es auch klassische Kompetenzen, also Zubereitung, ne, dass wir einfach wissen, wie auch was geht, wie kann ich es mir selber machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der jetzt nicht als höhere Bildung verstanden wird, aber doch ein Schlüssel zu nachhaltigem Handeln ist.
Also Kochen lernen ist wieder ganz wichtig auch. Ist es denn auch teilweise eine Frage des Geldbeutels, ob man sich nachhaltig ernähren kann oder nicht?
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind in der Lage, beispielsweise mit Ihrem Garten oder mit Urban Gardening saisonal regional anzupflanzen, dann sehe ich nicht, dass Sie das teurer kommt, als den Salat im Supermarkt zu kaufen. Wenn Sie das geschickt anstellen, dann können Sie sehr gut mit einem kleinen Garten sich auch nachhaltig ernähren, sehr gesund und angepasst. Da kommt es auch wirklich, also genau dieses Zusammenspiel, ne? Können, Wissen, Wollen. Also es hat nichts unbedingt mit dem Geldbeutel zu tun.
Gut, aber in, sag ich jetzt mal, ärmeren Stadtvierteln ist ja oft der Platz gar nicht vorhanden.
Genau, aber genau, das ist also dieser Punkt der Verhältnisse. Also das muss schon dann auch von Politik ermöglicht werden, dass Menschen wieder Freiraum haben, dass es Gartenarbeitsschulen gibt, dass es Orte gibt, an denen die Leute gärtnern können, dass es ihnen auch wieder Spaß macht, Schulgärten. Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Und Kontakte auch wieder zu Landwirten herzustellen. Also es muss auch nicht jeder sein eigener Anbauer werden. Und das mag nicht jeder machen, hat nicht jeder Zeit und Geduld für. Darauf kommt es gar nicht an. Aber jetzt also pauschal zu sagen, dass es am Geld scheitern muss, die nachhaltige Ernährung, das lässt sich nicht halten.
Essen ist immer politisch, stimmt das?
Ja, Essen ist politisch, weil ich durch meine Ernährungsentscheidung deutlich mache, welche Präferenzen ich habe, was mir wichtig ist, ne, welche Werte ich vertrete, ob es die Nachhaltigkeit ist oder eben was anderes. Und deshalb ist es ein politisches Statement, wie ich mich ernähre.
Lässt sich gutes Essen messen? Das war Professorin Nina Langen im Gespräch mit Anne Bayer. Nina Langen leitet das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Diese Funkkolleg-Extrasendung finden Sie, genau wie alle bisherigen Funkkolleg-Folgen, auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Das Funkkolleg Ernährung ist ein Angebot des Hessischen Rundfunks, das in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und den Volkshochschulen in Hessen entsteht. Alle Folgen stehen als Unterrichtsmaterial und natürlich auch für Homeschooling kostenfrei zur Verfügung. Mehr Infos zum hr-info Funkkolleg Ernährung finden Sie auf der Funkkolleg-Website. Ich bin Judith Kösters.